Radio 1. Das Berlinale-Thema.
Szenen aus einer postapokalyptischen Welt, verspricht uns das Programmheft. Das heißt, die Apokalypse hat sich schon ereignet. Etwas Schreckliches ist passiert. Die Städte sind zerstört und die Menschen, die paar Menschen, die überleben, weiß man nicht genau, wie viele überlebt haben, erkennt man jedenfalls als Zuschauer nicht. Es scheinen aber sehr wenige zu sein. Die wenigen sind in der Wildnis, sind in einem sehr schön aussehenden, aber dann letztlich doch sehr unwirtlich wirkenden Gebirge. Das ist das, was man sich in Endzeit angucken kann. Ein Film, der unter der Regie von Sebastian Fritsch entstanden ist. Georg Tiefebach hat den Film geschrieben, hat das Drehbuch geschrieben und Anne von Keller hat die Hauptrolle gespielt. Und damit habe ich Ihnen alle drei Versammelten hier vorgestellt. Herr Fritsch, ich frage mich immer, wenn man so einen Film machen möchte, wenn man so ein Projekt machen möchte, wann ist dann der entscheidende Moment, dass man sagt, so jetzt machen wir das und ich mache es zu diesem Thema. Ich mache es ich mache die Postapokalypse zu meinem Thema. Wann war das bei Ihnen? Wann war dieser Moment?
Als es meinen Eltern nicht gut ging und in Fukushima das Reaktorunglück war und ich in der S-Bahn saß und es bestimmte Bedingungen gab, die das Thema ermöglicht hatten, also einen gewissen Pragmatismus heraus auch. Weil es gab bestimmte Gegebenheiten, jetzt produktionstechnisch, also es gab den Hof in den Bergen. Und eine Situation, dass man da was machen könnte.
Mhm. Und warum haben Sie denn warum haben Sie die Endzeit ausgesucht? Und vor allen Dingen, warum wirken die Leute in dem Film immer noch niedergedrückt, traumatisiert, in der Nähe zur Apathie? Es lächelt zum Beispiel ganz selten jemand. Warum ist das so? Warum ist das Ihre Vorstellung gewesen von einer postapokalyptischen Situation?
Also ich glaube erstmal, das ist auch Hoffnung gibt und Möglichkeiten, sich positiv mit dem Film umzugehen. Also als Zuschauer im Film selbst, dass die Figuren wenig lächeln, liegt an der Härte der Gegebenheiten. Also ich glaube, dass wenn man solche schwierigen Situationen, also die Hauptfigur, die ihre Eltern verloren hat, das Zuhause verloren, weiß nicht wohin eigentlich, kann sich eigentlich nicht weiterentwickeln. Und ich glaube, dass man da nicht unbedingt die ganze Zeit lacht.
Mhm.
Aber es kann auch sein, dass man, es gibt ja ein Lächeln. Gibt's? Oder vielleicht auch, wie viele gibt's?
Ja, es gibt es. Ist es das eine Lächeln beim Aufwachen, als sie den anderen Überlebenden getroffen hat?
Ich meinte jetzt ein Lächeln am Brunnen. Am Brunnen gibt es ein Lächeln, ein deutliches Lächeln. Die Tochter, sich bedankt, dass der Vater zurückgebracht wurde.
Stimmt. Jetzt gehen wir aber schon ganz tief in die Geschichte rein. Sie haben sich das dann so ähnlich vorgestellt. Sie haben sich auch vorgestellt, das sind Leute, die haben ein traumatisierendes, ein erschütterndes Ereignis mitgekriegt. Ihre Städte werden ausgelöscht. Der Mann ist auch noch, der Mann fragt immer, ach, ich kann mich gar nicht erinnern, was war denn eigentlich vorher, was war bevor das hier alles war. Also Ihre Vorstellung von so einer Endzeit ist auch düster.
Ja, also ich glaube, dass unser Thema wirklich Hoffnung ist, so komisch das klingt. Also die Atmosphäre ist sehr, sehr melancholisch. Und um über Hoffnung zu erzählen, haben wir die Figuren in die hoffnungsloseste Welt überhaupt gesetzt, die es gibt, ja, dass sie alles verloren haben und man sich fragt, welchen Sinn macht es überhaupt noch weiterzumachen? Wir leben ja auch hier in einer Illusion, wir haben gute Kleidung, wir haben was zu essen, hier ist jetzt viel Licht und viel Feier bei der Berlinale zum Beispiel. Aber natürlich täuscht uns das auch ein bisschen darüber hinweg, dass alles vergänglich ist. Und so gesehen haben wir diesen Figuren das weggenommen, um sie dieser Situation auszusetzen. Und da hat mich vor allem die Liebesgeschichte zwischen Mann und Frau, was ja eigentlich immer mit einer Perspektive oft und einer Hoffnung auf Zukunft verbunden ist, sehr interessiert.
Das habe ich auch gedacht in dem Moment, als die beiden sich treffen. Die haben übrigens keine Namen. Warum haben die keine Namen?
Es ist sehr archetypisch gedacht. Also es ist wirklich das Verhältnis zwischen Frau und Mann oder Vater und Tochter. Und der Fünfte, der hinzukommt, ist schlichtweg der Fremde. Ganz einfach, weil er als Fremder zu der bereits etablierten Gruppe dazustößt.
Das ist auch die Sache, die mir sofort in den Sinn kam. Der Charakter, den Sie spielen, Frau von Keller, da kommt dann Sie treffen den Mann, Sie misstrauen dem natürlich zu Anfang, Sie fürchten sich vor dem. Und dann als man merkt, aha, die beiden beginnen einander zu begegnen, die beiden beginnen einander auch so leicht zu vertrauen, da habe ich gesagt, ja okay, jetzt kann es ja losgehen, jetzt könnt ihr eine neue Zivilisation starten. Was war, Sie müssen am Anfang sehr archaische Sachen machen, Sie laufen vor wilden Hunden weg, Sie müssen unter anderem ein Kaninchen, das in eine ihrer Fallen gelaufen ist, töten. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet, Frau von Keller?
Also das Kaninchen zu häuten, da habe ich ganz blöd YouTube-Videos von Jägern geguckt, wie die das machen, weil das ist nicht so einfach. Das muss man schon wissen, wo man da reinschneidet. Und ansonsten habe ich mich wirklich auch körperlich auf den Film vorbereitet, weil ich gedacht habe, man muss dieser Figur glauben, dass sie so lange da alleine im Wald überlebt hat. Und das hat aber mir auch so für die Figur sehr viel gebracht, weil die einfach eine große Stärke haben muss, um diese Einsamkeit auch, also rein psychisch zu überstehen.
Und trotzdem, es wirkt, also hat so was Mowgli-haftes, wie sie da so unterwegs sind. Da müssen Sie ja permanent eigentlich die Vorstellung vor sich gehabt haben, was wäre denn wenn? Was wäre denn, wenn das eintritt? Was hätte ich vorher gerade gesagt? Man nimmt den modernen Menschen, man nimmt uns alles tatsächlich weg, nichts ist mehr da. Mhm. Was haben Sie festgestellt, während Sie sich das vorgestellt haben und während Sie in der Situation waren, dass dann doch was kommt, also dass doch archaische Fähigkeiten zurückkommen, dass schon eine Nähe zur Natur zurückkommt?
Auf jeden Fall. Und ich fand es auch erstaunlich, also ich habe mich natürlich vorbereitet, aber ich fand es ganz erstaunlich, als ich da war, was die Natur da mit einem macht. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Also die Natur hat wahnsinnig geholfen. Also diese Wälder und Berge in Kärnten sind irre. Und ich habe Berge immer gehasst. Ich musste als Kind wandern gehen in den Bergen. Und da habe ich die Berge lieben gelernt, weil die eine wahnsinnige Kraft ausstrahlen. Das hat mir auch sehr für die Rolle geholfen.
Wie meinen Sie das? Wie spürt man das?
Rein körperlich. Also es ist so, man fühlt sich natürlich sehr klein, aber die Natur hat einfach, ich weiß nicht, macht was mit einem.
Herr Fritsch, entwickeln die Leute, der Mann, die Frau, die Tochter des Mannes, der gerettet wird, der mehr oder weniger auf dem Bauernhof zurückgebracht wird, warum entwickeln die, hatten wir auch eine Kollegin, mit der wir vorhin den Film zusammen geguckt haben, warum entwickeln die keinen Pioniergeist? Warum fangen die nicht an, um das Haus drumherum jetzt mehr oder weniger ihre Einheit, ihr kleines Dorf, ihre Gemeinde mindestens aufzubauen? Warum machen die das nicht?
Zwei ziehen ja weg, weil es dort also nichts mehr gibt, behaupten wir zumindest, dass dort nichts mehr gibt. Mhm. Und das ist schon das, was wir erzählen wollten. Und es gibt eine Reduktion auf die Situation zwischen den Figuren, was die miteinander machen. Es gibt keine Nahrung mehr und da muss man halt weiter. Und es gibt schon auch dann die Möglichkeit, es gibt eine Stadt in der Ferne, die eventuell eine Perspektive darstellen könnte. Und da ist die Frau und der Mann haben da ja zuerst unterschiedliche Positionen dazu. Mhm. Und es geht letztendlich darum, dass man weiterzieht, was Neues sucht und auch versucht wieder, also das, ja, und dort am Hof, dass man da sich verteidigt oder irgendwie Landwirtschaft betreibt und sowas, meinen Sie? Ja.
Genau, ja, ja. Das könnte ich mir vorstellen.
Oder die Vögel fängt.
Die Vögel fängt, die Kaninchen jagt, ja. Das Rotwild aus dem Wald schießt, weil nachher wird noch ein Mann bei uns zu Gast sein, der sich mit Umstellung der Nahrungsindustrie oder Nahrungsmittelwirtschaft beschäftigt. Und die Leute sagen ja immer, Leute, schaut euch um, es ist alles da. Also wir haben alles in den Wäldern drumherum, wir haben die Rüben, wir haben, weiß der Kuckuck, was da nicht alles wächst. Nicht ihre Vorstellung, Herr Tiefenbach, dass alles da ist, wenn man üppige Natur vor sich hat.
Also der Mensch alleine in der Natur kann eigentlich gar nicht dauerhaft überleben und die Konstellation ist ja auch so, dass die Gruppe eigentlich zu klein ist. Aber natürlich ist es eine Überhöhung, es ist ein bisschen mythologisch gedacht, dass die Landschaft natürlich Spiegel ist für das, was seelisch mit den Menschen passiert, die wirklich auch in eine Melancholie verfallen sind natürlich. Und zwei schaffen es ja auch, die zu überwinden und weiterzuziehen, über diesen Gebirgskamm zu ziehen, wo angeblich eine neue Zivilisation sein könnte, man weiß es nicht. Und zwei schaffen es ja auch nicht. Von daher ist die Landschaft eigentlich mehr der Spiegel, denke ich auch, für das, was psychisch mit diesen Menschen passiert ist oder an welchem Punkt sie noch sind.
Das ist, so erscheint es mir, ein Film, bei dem Sie, Herr Fritsch, sehr stark auf die Schauspieler oder fast total auf die Schauspieler vertrauen mussten, oder?
Ja, also auch auf die Landschaft, auch auf die Kameraarbeit und auch auf, also drei schaffen es nicht. Ne? Drei, und zwei schaffen es halt. Und ich glaube halt, dass das, was da geleistet wurde von den Schauspielern, das ist schon für mich in dem, was ich ausdrücken wollte, wenn es um Hoffnung geht oder auch um Utopien oder auch um Umgang mit Natur, wie wir mit Natur umgehen, was man da verdeutlichen kann in so einer konzentrierten Form an Aussagen über Zivilisation oder auch über Möglichkeiten des Umgangs miteinander. Es geht ja letztendlich um eine Gemeinschaft und dass da Lücken sind in der Umsetzung, wo man sich fragen kann, ja, warum machen die das nicht oder warum zwitschern da die Vögel? Ja, das war einfach schwer. Die Vögel haben da halt gezwitschert und wir nachts halt nicht. Aber nicht zwitschern, ja, und dann sind wir halt offensiv damit umgegangen und haben die halt drin gelassen, gerade weil wir sonst den Ton auch nicht einheitlich für den ganzen Film hingekriegt hätten. So, das ist halt schwierig. Wir haben halt, wir mussten halt Dinge behalten, die jetzt sozusagen dann einen Bruch setzen. Aber ich finde das gar nicht so schlimm. Aber ich glaube, das Wesentliche ist, dass man, wenn man die einzelnen Gestaltungselemente, ob es jetzt das Schauspiel ist oder auch die Kameraarbeit, wenn man zusammendenkt, dass am Ende, für mich zumindest, wenn ich den Film sehe, bin ich überrascht darüber, welche Gedanken ich habe über Zusammenleben, über Gemeinschaft, über das, was man in einer Gesellschaft im Zusammenleben machen kann, wie man mit dem Planeten umgeht.
So. Sagt der Regisseur Sebastian Fritsch, der Regisseur ist von Endzeit, läuft in der Perspektive deutsches Kino. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie jetzt fragen, gibt es denn gar nichts, was in dieser Fantasie nach der Apokalypse Spaß macht? Oh doch, es gibt auch sehr ausführlichen Sex. Das war dann doch sehr beruhigend. Ja, Sie lachen, von Keller, Sie waren ja auch dabei. Aber das, wir es uns angeguckt haben, haben es auch genossen. Also Anne von Keller war bei uns, die Hauptrolle spielt in Endzeit, und Georg Tiefebach, der Autor, der das Drehbuch für Endzeit geschrieben hat. Wie gesagt, Perspektive deutsches Kino. Sie können das Ganze morgen sehen um 13 Uhr im Kolosseum im Prenzlauer Berg und morgen Abend um 20.30 Uhr im Cinemax. Und das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Vielen Dank Ihnen dreien und vor allen Dingen heute Abend eine Bombenpremiere für Ihren Film. Vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön.
Danke.
Dankeschön. Schön.